Herzlich willkommen in Schramberg. Auf unserem Urzeitenweg erfahrt ihr jede Menge über die Natur in Schramberg, wieso man hier gerne den Bach hinunterfährt und warum Zeit ein ständiger Begleiter ist. Wir besuchen insgesamt 9 Stationen auf unserem Weg durch Schramberg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr an jeder Station noch ein Rätsel lösen. Am Ende müsst ihr dann nur noch die Lösungsbuchstaben zusammensetzen, in die Karte eintragen und bekommt eine Überraschung. Noch ein kleiner Hinweis, wie das Ganze funktioniert. Am Ende jeder Hörstation sage ich euch immer kurz, wo es weitergeht. Also gut zuhören und merken. Ansonsten folgt ihr einfach meinen Bildern in der Farbe des Pfades. Ich zeige euch immer mit meiner Hand, in welche Richtung ihr gehen müsst. Bei den Hörstationen findet ihr in dem Wecker um meinen Hals eine Zahl. Schaltet mich da wieder ein. Sind wir an einer Station fertig, drückt ihr beim Player oder eurem Handy einfach auf Pause und haltet Ausschau nach mir. Alles klar? Dann wollen wir mal. Momentan steht ihr vor dem Schramberger Rathaus und wenn ihr nach oben schaut, seht ihr auch schon den ersten Zeitmesser, die astronomische Uhr. Sie wurde am 5. Juli 1913 in Betrieb genommen. Das Sonnengesicht auf dem äußeren Ring zeigt die Schramberger Ortszeit an. Gleichzeitig wandert die Sonne im Lauf eines Jahres durch die 12 Tierkreiszeichen. Ebenso könnt ihr noch den Mond und seine Phasen verfolgen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass die Uhrzeit nicht ganz korrekt ist. Dazu findet ihr einen Hinweis auf einer Tafel gegenüber vom Rathaus zwischen 2 Häusern. Wenn ihr sie gefunden habt und wisst, um wie viel die astronomische Uhr von der richtigen Zeit abweicht, bildet aus der Anzahl der Minuten die Quersumme und ihr wisst, an welcher Stelle im Alphabet unser erster Lösungsbuchstabe steht. Eine 2 würde zum Beispiel für B stehen. Habt ihr es? Folgt dann dem Schrambuli die Fußgängerzone hoch, bis ihr auf den Narrenbrunnen trefft. Da hören wir uns dann wieder. Der Brunnen, vor dem er jetzt steht, wurde 1997 hier am Schützenplatz eingeweiht. Er stammt vom Trossinger Bildhauer Wendelin Matt und ist aus Sandstein. Dargestellt sind 2 Dabachna-Fahrer und ein Zuber. Dabachna bedeutet den Bach hinunter. Und genau das machen jedes Jahr am Fasnachtsmontag 80 Narren und 40 Zubern. Den Bach hinunterfahren. Gefahren wird in echten Holzzubern und der Spaß geht zurück auf das Jahr 1936. Damals trafen sich einige Narren im Café Bruckbeck, das ihr sehen könnt, wenn ihr die Straße nach oben schaut und in dem heute eine Kneipe ist. Mit Blick auf die Schiltach, die dort vorbeifließt, kamen sie auf die Idee, man könnte doch, statt wie bis dahin üblich am Fasnachtsmontag zur Arbeit zu gehen, mal mit Zubern den Bachner fahren. Gesagt, getan, und weil damals wie heute immer wieder Narren über Bord gehen, ist das Ganze ein Riesenspaß, der jedes Jahr viele tausend Zuschauer an den Bach lockt. Die Fahrt in den heute schön bis kurios gestalteten Zubern dauert etwa 12 Minuten und wie es sich für die Fastnet gehört, gibt es natürlich auch ein passendes Lied. Das könnt ihr euch jetzt in Ruhe anhören, während ihr die beiden Bachnerfahrer betrachtet. Vorher noch die Rätselfrage. Wenn ihr die Straße weiter hinaufschaut, seht ihr eine Gaststätte, an der Café Haas steht. Mittlerweile hat sie einen anderen Namen, der auch an der Fassade zu finden ist. Gesucht ist der 1. oder 6. Buchstabe im Namen. Wo es weitergeht, erfahrt ihr nach dem Schramberger Narrenmarsch. Wenn ihr jetzt vom Narrenbrunnen zum ehemaligen Café Haas geht, folgt der Lauterbacher Straße nach rechts und dann den Schrambulis bis zur Station 3. Da hören wir uns dann wieder. Thank you. Jetzt steht ihr am Fuß des geologischen Pfades, der euch auf den Schlossberg mit der Burg Hohenschramberg führt. Betreut wird er von den Naturfreunden Schramberg. Einer von ihnen ist Kai Petri. Er erzählt uns, was es hier Spannendes zu sehen gibt.
Was Sie hier sehen könnten, sind Gesteine aus 280 Millionen Jahren Erdgeschichten. Die ersten Gesteine, die wir sehen, sind entstanden, als zwei Kontinente aufeinander gedriftet sind und das Variszische Gebirge entstanden ist. Das ist der Granit, den sehen wir später. Und am Anfang sehen wir ein Abtragungsgestein vom Granit. Das ist das Rotliegende, das entstanden ist, als Schramberg noch in der Wüste lag, in einem richtig heißen Klima und bei starken Regenfällen dann doch mal Gestein in Senken geflossen ist. Dieser Rotliegende ist überall rumgelegen und irgendwann ist das Gestein mal abgerutscht und deswegen ist es hier in Schramberg noch erhalten. Und diese Abrutschstelle, auch die sehen wir am geologischen Pfad. Wir gehen zweimal drüber, einmal in die eine Richtung und dann wieder zurück.
Dann starten wir jetzt mal die gemeinsame Zeitreise durch ein paar hundert Millionen Jahre Erdgeschichte. Der Schramboli bringt euch entlang des geologischen Pfades hoch zur Burg Hohenschramberg. Wir hören uns wieder an Tafel 3 des Pfades, wo ein Rätsel über die zerbrochene Erdkruste auf euch wartet. Bevor es losgeht, noch ein paar Sätze zu den großen Gebäuden, die ihr unterhalb des Hanges sehen könnt. Das ist die Fabrik des berühmten Schramberger Uhrenherstellers Junghans. Hier haben früher die meisten Menschen aus Schramberg und Umgebung gearbeitet. In dem Terrassenbau saßen die Uhrmacher und haben bei optimaler Tageslichtbeleuchtung die Uhrwerke zusammengesetzt. Um 1900 war Junghans der größte Uhrenhersteller der Welt. Daher hatte Schramberg auch lange Zeit den Titel Welthauptstadt der Uhren. Jetzt aber zurück zur Uhrzeit und Tafel Nummer 3.
Wir stehen hier direkt am Riss von der Erdkruste. Auf der linken Seite sehen wir den Graniten, auf der rechten Seite das sogenannte Rotliegende. Und das Rotliegende, das ist ein Gestein, das aus der Abtragung von einem pharistischen Gebirge, als Schramberg noch in den Tropen lag, entstanden ist. Dieses rote Gestein ist ein Verwitterungsgestein aus einem sehr, sehr heißen und trockenen Klima. Und das ist in dieser Zeit über der ganzen Ebene gelegen. Und dann kam der Zeitpunkt, an dem die Erde hier um die 500 Meter abgerutscht ist. Und dieses ganze Rotliegende ist mit abgerutscht und liegt darum im Moment neben dem Granit. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr direkt hinter dem Schild links den harten Granit, in der Mitte einen weißen Ton, der entstanden ist durch die Reibung beim Abrutschen und auf der rechten Seite die ganz, ganz rote Erde mit den hellen Steinen drin, das ist das Rotliegende.
Damit wir das auch richtig gut sehen können und Geologie ja eine Wissenschaft ist, bei der man sich auch mal die Hände schmutzig macht, versucht den Riss direkt hinter dem Schild freizulegen. Oft liegt nämlich Erde oder Laub auf der hellen Stelle. Einfach mit den Händen vorsichtig beiseite wischen. Gefunden? Dann kommt jetzt noch die Frage. Wie heißt das harte Gestein aus dem Karbon? Gesucht ist der dritte Buchstabe. Wir hören uns dann an Tafel Nummer 7 wieder.
Das Gestein, wo ihr hier seht, ist entstanden zu einer Zeit, als zwei Kontinentalplatten, nämlich Eurasia und Gondwana, das ist das heutige Afrika, aufeinander geprallt sind und ein riesiges Gebirge entstanden ist, das sogenannte Variszische Gebirge. Reste von dem Gebirge sieht man in ganz Europa, aber auch in den USA. Und dieses Gestein hier, dieser Granit, ist Lava, die unter der Erdoberfläche erkaltet ist, unter hohem Druck. Dadurch sind diese einzelnen Gesteinselemente, nämlich Feldspat, Quarz und Glimmer, extrem stark ineinander gebacken. Wäre das nicht so, wären da Spalten entstanden, dann wären aus diesem Quarz schöne Bergkristalle entstanden. Bei uns leider nicht.
Jetzt heißt es wieder selber ausprobieren. Fasst mal unter die großen Steine. Was auf den ersten Blick aussieht wie Dreck, ist in Wahrheit eine Mischung aus Erde und Granitgruß. Durch eindringendes Wasser und Frost platzen kleinste Granitsteinchen ab, die sich als sogenannter Gruß unter dem Fels sammeln. Regen spült den Gruß mit der Zeit den Hang hinunter in den Lauterbach. Hier werden die Granitsteinchen dann zu Sandkörnern abgerundet. Wenn ihr mit dem Gruß fertig seid, könnt ihr sicher auch die nächste Frage beantworten. Es gibt eine Sache, die sowohl lecker schmeckt, als auch Granit zerbröseln lässt. Die Anzahl der Buchstaben dieser kalten Köstlichkeit zeigt euch, an welcher Stelle im Alphabet der nächste Lösungsbuchstabe steht. Danach geht es weiter und wir hören uns an Tafel 12 wieder.
Hier seht ihr den schönen, glatten, großen Felsen. Das Gelbe ist kein Schwefel, sondern ist eine Schwefelflechte. Und dieser Felsen mit seiner glatten Haut heißt Elefantenfelsen. Vor 150 Millionen Jahren stand dieser Felsen tief unter dem Meeresspiegel. Da ist nämlich Schramberg unter das Meer abgesunken. Und ihr könnt euch vorstellen, damals vor 150 Millionen Jahren gab es auch die großen Saurier, dass da eventuell mal Fischsaurier außenrum geschwommen sind. Später in dieser Zeit ist wie auf der Schwäbischen Alb die Keuper- und muschelkalkige Scheinstichten über dem Felsen gelegen in einer Schichtstärke von 500 Meter. Und deswegen ist der Felsen, der eigentlich ja Sand war, sehr, sehr hart zusammengebacken.
So ist aus dem Sand, der zum Beispiel aus Granitfelsen stammt, wieder ein Fels geworden. Stabil genug, um eine ganze Burg zu tragen. Die Burg Hohenschramberg. Und genau zu der geht es jetzt die letzten Meter hoch. Oben angekommen findet ihr eine Informationstafel mit dem Lageplan der Burg. Da hören wir uns dann wieder. Glückwunsch, ihr habt den höchsten Punkt unserer Zeitreise erreicht und wir sind im Mittelalter angekommen. Der Ritter Hans von Rechberg, der an vielen Kriegs- und Raubzügen beteiligt war, beginnt 1457 mit dem Bau der Burg Hohenschramberg. Dabei hat er sich das Gestein hier zunutze gemacht. Anstatt mühselig alles den Berg hochzuschaffen, hat er einfach das Material genutzt, das da war. Aus dem Sandstein hier oben haben sie Stücke rausgebrochen und direkt vor Ort behauen. So wurde dann, über 100 Jahre lang, Stück für Stück die Burg aufgebaut und erweitert, bis auf die heutige Größe von über 100 Meter Länge. Bevor die Burg dann von den Franzosen zerstört wurde, zogen Mitte des 17. Jahrhunderts dann die Grafen von Bissingen und Nippenburg hier ein. Sie bauten auch das Schloss, das ihr vielleicht unten im Tal erkennen könnt und in dem heute das Stadtmuseum ist. Bevor ihr euch jetzt in Ruhe die Ruinen anschaut und den grandiosen Ausblick genießen könnt, noch die nächste Frage. Einer der Felsen auf dem Lageplan ist nach einem Tier benannt. Um welches Körperteil des Tieres geht es dabei und wie viele Buchstaben hat er? Die Anzahl der Buchstaben sagt euch, an welcher Stelle im Alphabet der Lösungsbuchstabe steht. Wenn ihr genug gestöbert habt, geht ihr den geologischen Pfad wieder ein Stückchen runter und folgt den Schildern Talstadt nach links bis zur Kirche St. Maria. Dort hören wir uns dann wieder. Das ist die St. Maria-Kirche und der Turm gilt als Wahrzeichen der Stadt Schramberg. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum der Turm so alleine steht. Er war der Glockenturm einer anderen Kirche, die es heute nicht mehr gibt. Die St. Maria-Kirche ist eine der bedeutendsten spätklassizistischen Kirchen Süddeutschlands. Innen überrascht sie vor allem durch ihre Helligkeit. Ein Meisterwerk ist die Kirchenorgel aus dem Jahr 1844. Sie stammt von Eberhard Friedrich Walker, einem der bedeutendsten deutschen Orgelbauer des 19. Jahrhunderts. Besonders auffällig ist der Altarraum mit dem Kreuz, der für eine Kirche eher ungewöhnlich aussieht. Das liegt an dem Künstler, der ihn gestaltet hat, Erich Hauser. Über den werdet ihr gleich noch mehr erfahren, wenn ihr euch die Kirche angeschaut habt. Jetzt müsst ihr nur noch herausfinden, welcher Bischof die Kirche 1658 geweiht hat. Gesucht ist der 5. oder 6. Buchstabe seines Vornamens. Wenn ihr es herausgefunden habt, geht ihr über die Brücke auf die andere Bachseite, wo ihr dann links schon eine große metallene Skulptur seht. Da hören wir uns dann wieder. Das ist die Skulptur 99 des Künstlers Erich Hauser. Er wurde 1930 in Rietheim geboren, etwa 40 Kilometer von hier. Mit 22 Jahren kam er als junger Bildhauer nach Schramberg. Erste Erfahrungen machte er mit dem Josefsbrunnen, der heute neben dem VHS-Seminargebäude auf der anderen Straßenseite steht. Von ihm stammen auch die Eingangstüren und der Altarraum der Kirche. Über die Jahre erhielt er viele Auszeichnungen, stellte 1968 auf der Documenta in Kassel aus und wurde zum Professor ernannt. Seine Werke findet man in der ganzen Welt, beispielsweise in Tokio, Dallas, Sydney oder Berlin. Eine Beschreibung der 9,30 Meter hohen freien Standplastik aus Nirostahl findet ihr auf der Tafel davor. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch ein paar Meter weiter das Stadtmuseum besuchen. Das ist das Gebäude, das ihr hinter der Skulptur seht. Dort könnt ihr in 4 Abteilungen viel über Burgen, Steingut, Strohflechten und natürlich Uhren erfahren. Hier steht auch eine 5 Meter hohe Kunstuhr. Der Eintritt ist übrigens frei. Den letzten Lösungsbuchstaben, den ihr braucht, ist der 2. im Nachnamen des Stahlkünstlers. Ihr wisst aber bestimmt eh schon, was das bedeutet, oder? Dann könnt ihr euch jetzt gegen Vorlage der ausgefüllten Lösungskarte in der Touristinformation im Rathaus oder im Stadtmuseum eure verdiente Überraschung abholen. Zurück zum Anfang geht es Richtung Kirche und dann den Schildern Rathaus folgen. Übrigens, an der blauen Brücke hinter euch endet die Bachnerfahrt. Und die Zuber, egal ob heil oder kaputt, werden von Feuerwehrleuten aus dem Bach gefischt. Wenn ihr noch mehr entdecken wollt und euch alte Autos und Motorräder interessieren, besucht doch die Auto- und Uhrenwelt Schramberg. Hier gibt es kuriose Motorräder zu sehen, selbstgebaute Autos, Motoren, die mit Holz laufen statt Benzin und ihr könnt sehen, mit was für lustigen Wohnwagen die Menschen früher in Urlaub gefahren sind. Ihr könnt durch alte Ladenpassagen schlendern und sehen, wie die Geschäfte und Bars aussahen, in denen eure Großeltern noch eingekauft und Kaffee getrunken haben. Wo das Museum genau ist, könnt ihr auf dem Plan sehen oder auf der Homepage von Schramberg. Egal, was ihr noch macht, eine gute Zeit!